Wir haben vor einem guten Jahr mit Partnern aus Trier unseren BB-Notarzt mal für den Nürburgring geschickt. Wir hatten das auf Social Media berichtet. Wir hatten ihn nach auf einem Messstand bei der Firma Bielstein, wo sonst eigentlich nur Rennwagen stehen, um noch die letzten CW-Werte rauszukitzeln aus der Federung. Und ich glaube, es ist der einzige wirklich komplett ausgestattete Rettungs-, in dem Fall Baby-Notarztwagen, der einmal komplett durchgemessen wurde. Ein digitaler Zwilling wurde erstellt. Und in der Konsequenz haben wir zur Weiterentwicklung beigetragen.
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel? Die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 104. 50 Jahre Sonderfahrzeuge der Björn-Steiger-Stiftung. Joachim von Besten über Baby-Notarztwagen, das Medical Intervention Car und Transportinkubatoren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Lebensretter der Björn-Steiger-Stiftung. Ich freue mich besonders, ein Vorstandsmitglied zu haben, der Geschäftsführung, Herrn Joachim von Besten. Und er ist zuständig im Grunde in der Björn-Steiger-Stiftung, so habe ich ihn kennengelernt, für alles, was mit Innovation zu tun hat. Bringt uns ja jeden Monat, wenn wir uns dann auch physisch sehen oder manchmal auch zugeschaltet, die neuesten Erkenntnisse aus dem Bereich des Rettungswesens, von Drohnen bis hin zur allerneuesten Technik im Bereich der Sonderfahrzeuge. Das soll heute auch unser Thema sein, denn Joachim von Besten ist dafür zuständig für die Bereiche Forschung, Innovation und eben auch Sonderfahrzeuge. Und diese Sonderfahrzeuge sind ein wesentliches Merkmal gerade nach außen hin der Björn-Steiger-Stiftung. Sehr bekannt ist der Baby-Notarztwagen, den die Björn-Steiger-Stiftung sehr maßgeblich entwickelt und unterstützt hat, mitentwickelt hat. Und wir wollen heute uns der Frage überhaupt widmen, warum beschäftigt sich die Björn-Steiger-Stiftung überhaupt mit Sonderfahrzeugen und wann, an welchem Punkt hat es erkannt, Herr von Besten, dass klassische Rettungsmittel für bestimmte Einsätze nicht ausreichen?
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, das Thema hier vorzustellen. Der Bereich, den ich verantworte, ist Forschung, Entwicklung und Sonderfahrzeuge und es greift alles ineinander. Ich glaube, wichtig ist vorauszuschicken, dass wenn wir über Sonderfahrzeuge sprechen, wir zwar das Fahrzeug auf der Straße sehen, wir es auch bewerben, wir aber uns natürlich als Stiftung seit Jahrzehnten damit beschäftigen, wie man bestimmte Versorgungslücken füllen kann. Und diese Sonderfahrzeuge sind nie praktisch aus reiner technischer Begeisterung entstanden, sondern wir hatten immer Mediziner, die eine Versorgungslücke erkannt haben, die über den sehr gut funktionierenden Regelrettungsdienst eben nicht abgedeckt werden können. Und daraus sind eben dann vor, naja, gut 50 Jahren das Thema Baby-Notarztwagen entstanden. Wir haben einige neue Konzepte, die wir gerade umsetzen. Seit einem guten Jahr das Medical Intervention Car in Stuttgart und jetzt seit gut 3 Wochen das Kindernotarztteam-Fahrzeug in Leverkusen. Und alles ist immer von Medizinern, die motiviert sind, die hochspezialisiert sind, motiviert. Und wir als Stiftung sind natürlich auf der einen Seite dabei, diese Forderungen auf politischer Ebene einzufordern und zum anderen aber auch sehr pragmatisch vorzugehen und über Experimentierklauseln, über weitere Akteure, die uns unterstützen wollen, einfach diese Systeme in die Praxis zu überführen und sie dann eben auch wissenschaftlich zu begleiten und im Endeffekt auch ein Modell zu entwickeln, sie dann vielleicht, wenn es sinnhaftig ist, in den Regelbetrieb zu überführen.
Das ist spannend, denn das ist ja auch die DNA der Björn-Steiger-Stiftung, die ja auch sich damals sehr massiv eingesetzt hat für die Entwicklung der ersten Rettungswagen überhaupt. Also diejenigen, die noch ein bisschen älter sind, haben das vielleicht noch im Hinterkopf. Ich kann mich daran erinnern, dass die ja sogenannten Krankenwagen, so hießen die ja früher, meistens so aussahen wie heute die Leichenwagen von Mercedes, also so ein längerer Kombi, hinten ein bisschen ja 30 Zentimeter etwa erhöht im Vergleich zu der Kombilösung. Und da schob man dann den Verletzten hinten rein. Ein zusätzlicher Arzt war meistens da nicht an Bord, sondern es galt das Rückspiegelprinzip nach dem Motto, zuckt er noch, dann fahre ich schnell. Und darum denjenigen dann schnell ins Krankenhaus zu befördern. Und dann wurde das auch durch Initiative der Björn-Steiger-Stiftung mit diesen RTWs, den Rettungstransportwagen, ja ganz anders.
Genau. Das heißt, ich glaube, diese Bilder haben wir lange hinter uns gelassen. Wir reden jetzt von modernen Rettungswagen. Wir sehen zum einen hoch spezialisiert ausgebildete Notfallsanitäterinnen, Rettungssanitäter, die auf dem Wagen mitfahren. Wir haben ein Notarztsystem, was wir auch vor 50 Jahren mit initiiert haben, um eben in bestimmten Indikationen eben dann auch den Notarzt zur Einsatzstelle zu bringen. Und trotzdem ist uns dann eben aufgefallen, dass es eben eine Lücke gibt. Und wir haben dann angefangen, vor 50 Jahren beim Thema Früh- und Neugeborene diese Lücke zu identifizieren, weil wir dadurch eine sehr vulnerable Patientengruppe haben, die entsprechend versorgt werden muss beim Transport. Und vielleicht noch kurz zurück zum Rettungswagen. Inzwischen haben wir hohe Standards. Wir sehen aber auch trotzdem einen kleinen Wildwuchs. Nach meinem Wissen gibt es, glaube ich, zwei Bundesländer, Schleswig-Holstein und Bayern, die einheitlich beschaffen. Ansonsten ist das noch kommunale Ebene, die Beschaffung macht. In einigen Bundesländern gibt es auch dann praktisch Einkaufsgemeinschaften. Wir sind der Meinung, dass durch das Thema Standardisierung da noch einiges an Kostenersparnissen dabei ist. Natürlich darf das nicht auf Kosten der Qualität gehen. Und zum anderen muss man aufpassen, natürlich auch, auf welchem Niveau man den Standard setzt und wie man dann, da kommt man zum Thema zurück, wie man das Thema Innovation nicht hinter sich lässt. Denn wenn man sich ausruht auf einem Standard, kommen vielleicht weitere Erkenntnisse, Ideen bei der Versorgung der entsprechende Patientin. Das Thema elektrohydraulische Trage ist so ein Punkt, die jetzt gerade flächendeckend eingeführt wird, mit anderen Konsequenzen. Da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über das Thema Inkubatortransport sprechen. Das heißt, wir sind auf einem sehr hohen Niveau in Deutschland, was das Thema angeht. Man könnte noch deutlich besser standardisieren, um auch den Austausch von Ressourcen sicherzustellen. Nehmen wir das Beispiel, wenn in Rosenheim ein RTW defekt ist, könnte praktisch ein Wagen dann aus München übernehmen. Und das werden Sie in anderen Bundesländern wie in Nordrhein-Westfalen oder vielleicht auch in anderen sozusagen Hessen nicht sehen, weil es vielleicht doch unterschiedlich beschafft wird. Ich weiß, dass in Brandenburg die ersten Gemeinschaften entstanden sind, die Beschaffung machen. Und wenn man mal die Chance hat, bei einem sogenannten Ausbau- oder Aufbauhersteller in die Hallen zu schauen, setzt sich halt diese Vielfältigkeit auch beim Thema Notarzt-Einsatzfahrzeug fort. Jedes Budget wird dann nochmal verplant, jede Schublade, jede Klappe wird reingeplant. Das ist so ein bisschen wie, natürlich will der Maßschneider Anzüge verkaufen, wo dann eben noch vielleicht die dritte Knopffrei und das Monogramm dann verkauft wird. Für den Kostenträger sind das Punkte, die man vielleicht auch mal kritisch reflektieren muss. Es gibt gewisse Grundversorgung und auch natürlich Normen, was dann die Bestückung der Fahrzeuge angeht und auch Arbeitssicherheitsvorschriften. Aber da ist wahrscheinlich noch Potenzial drin und Diskussion ist sehr am Gange und ich glaube, dass man da auch noch mal drauf schauen könnte.
Also die Standardisierung würde helfen, die Dinger effizienter zu machen, auch einen Austausch leichter zu machen in den jeweiligen Regionen wahrscheinlich. Gehen wir noch einmal zurück, Sie haben es erwähnt, zum Baby-Notarztwagen. Dieser Baby-Notarztwagen vor 50 Jahren Entwicklung daran begonnen, jetzt ein Kernpunkt der Björn-Steiger-Stiftung. Warum mussten oder was ist aufgefallen beim Transport von Babys? Warum müssen Babys überhaupt transportiert werden? Fragt sich vielleicht auch der eine oder andere. Und was ist so besonders an dem Transport von Babys, dass sie einen eigenen Notarztwagen brauchen? Was sind die Charakteristika eines solchen Wagens?
Genau, ich habe es gerade schon kurz erwähnt. Es ist eine hochvulnerable Gruppe, Patientengruppe, die transportiert wird. Ein wichtiger Aspekt ist, Neugeborene, Frühgeborene neigen zu einem sozusagen schnellen Temperaturverlust und sind natürlich sehr empfindlich auf Geräusche, auf Erschütterungen. Historisch bedingt gab es natürlich lokale, regionale Lösungen. Es gab aber da noch keinen Standard, was den Transport anging, was eben auch vielleicht auch die medizinische Ausbildung des ärztlichen und pflegerischen Personals anging. Und der Transportgrund war und ist vielfältig. Natürlich, wenn alles normal verläuft, das Kind gesund geboren wird, die komplette Schwangerschaftsaustragungszeit auch erfüllt wurde, gibt es wenige Komplikationen. Aber beim Thema Frühgeborenen oder vielleicht auch Geborenen mit einem entsprechenden Krankheit oder vielleicht auch mit einer Fehlbildung, ist es eben so, dass es spezialisierte Zentren gibt in Deutschland, die sich dann eben auf die Behandlung von bestimmten Atemproblemen, Herzproblemen oder eben auch bei interdisziplinären Kliniken im Bereich Neonatologie auf mehrere dieser praktisch Erkrankungen spezialisiert hat. Wenn man jetzt von einem Frühgeborenen mit einer Fehlbildung ausgeht, darf es zum einen eine besondere Versorgung, aber vielleicht auch einen besonderen neurochirurgischen Eingriff, einem Augenarzteingriff. Und da sind natürlich bestimmte Zentren dafür prädestiniert. Und wir kommen auch gleich beim weiteren Gespräch immer wieder dazu. Ich brauche eben klinische Erfahrung. Ich brauche nicht nur die Qualifikation der Ärzte und des pflegerischen Personals, sondern eben auch die Kompetenzen und eben die immer wiederkehrende Auseinandersetzung mit diesen Patientinnen, mit diesen kleinsten Patientinnen. Und da ist eben die Praxis, wie bei vielen Sachen im Leben, eben entscheidend. Wenn ich sehr viele Fälle davon habe, habe ich viel Erfahrung und kann natürlich ganz anders damit umgehen. Für uns war die Konsequenz daraus, das ist sozusagen noch auf unsere beiden Gründer zurückzuführen, dass wir es etwas anders gedacht haben, dass wir uns ein bisschen an Studien aus Skandinavien orientiert haben. Jeder kennt den regulären Rettungswagen, der Patient, man kennt das aus verschiedenen Serien, wird eingeladen, das Fahrgestell klappt weg und man ist dann praktisch in Fahrtrichtung transportiert, meist zum hinteren Teil des Rettungswagens.
Also längs,
wir haben das, ja,
genau.
Ja. Längs, in Fahrtrichtung und man ist meistens über die Hinterachsen positioniert. Wir haben das Thema anders gedacht. Wir reden ja zum einen mal davon, dass wir einen Transportinkubator benötigen. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Zum anderen haben wir aber die Position und die Positionierung des Systems anders gedacht. Das heißt, wir transportieren das Gesamtsystem, also ein Schwingtisch, der eben Erschütterungen auffängt, die entsprechende Trage und eben den Inkubator quer zur Fahrtrichtung. Das heißt, wir laden seitlich ein. Und zum anderen ist die Position dieses Systems relativ nah an der Vorderachse. Und das bringt eine viel höhere Stabilität. Und dadurch, dass die Fahrzeuge, die wir entworfen haben mit Partnern zusammen, noch speziell gefedert sind und auch schallisoliert sind, hat man genau diese Kriterien, die ich gerade angesprochen habe, Erschütterung, Thema Wärme, da kommt der Inkubator ins Spiel, aber eben auch Schallbelastung des früher der Neugeborenen eben reduziert und in den Griff bekommen. Und wir haben vor einem guten Jahr mit Partnern aus Trier unser Baby nur das zweimal für den Nürburgring geschickt. Wir hatten das auf Social Media berichtet. Wir hatten ihn nach auf einem Messstand bei der Firma Bielstein, wo sonst eigentlich nur Rennwagen stehen, um noch die letzten CW-Werte rauszukitzeln aus der Federung. Und ich glaube, es ist der einzige wirklich komplett ausgestattete Rettung, zu dem Fall Babynotarztwagen, der einmal komplett durchgemessen wurde. Ein digitaler Zwilling wurde erstellt. Und in der Konsequenz haben wir zur Weiterentwicklung beigetragen. Auch da wieder, wir haben tolle Partner in dieser Landschaft. Und ich kann mal oben erwähnen, auch eine Firma aus Österreich, die Firma Hoverboard, die praktisch diesen Schwingtisch entwirft. Da wird die Trage reingeschoben und die einfach die Vibration, die Energie aufhängt, die das Fahrzeug auf der Straße eben erzeugt. Und dieses System wurde eben jetzt weiterentwickelt aufgrund dieser Erkenntnis und kommt dann nicht nur dem Baby-Notarztwagen, sondern eben auch dem regulären Rettungswagen zugute. Und jeder kann nachvollziehen, Patienten, die transportiert werden, sind eh schon krank. Und jeder, der mitgefahren ist mal in so einem Wagen, jetzt nicht betroffen, sondern bei diesen Testfahrten wird bestätigen, dass wenn man etwas seekrank anfällig ist, man sich wirklich übel fühlt. Und selbst wenn es einem schon übel geht, fühlt man sich noch übler. Und von daher ist, glaube ich, das Thema Erschütterung, Reduktion von Vibration. Und wenn wir an den kleinsten Patienten denken, der im Inkubator sitzt, eben wirklich der Schutz des Kindes, indem wir einfach Energie wegfedern, um es sozusagen, damit möglichst wenig beim Patienten ankommt, entscheidend. Und auch da haben sich unsere Partner weiterentwickelt. Wir haben jetzt in der letzten Woche unseren 18. Transportinkubator übergeben können an die neue Uniklinik in Cottbus, das Next Generation Modell. Und natürlich ist das komplett mit einem Touchscreen, das heißt, Sie können die Temperatur, die Beleuchtung einstellen, Sie haben integrierte Vitalparametermessung, Sie haben natürlich die entsprechende Beatmungsmöglichkeiten, Sie können Infusionen geben und das Ganze ist so gestaltet, dass man eben auch neuerdings von vorne an das Kind heran kann und es wirklich dann auch nochmal ganz behandeln kann während der Fahrt oder eben auch bevor man dann eben losfährt. Das heißt, diese Entwicklung bleibt nicht stehen, sie geht weiter, sie ist hochpreisig, aber dafür eben auch ein Punkt, der einen hohen Impact hat. Und gerade wenn man da eine intensivmedizinische Versorgung sicherstellt, auch während des Transportes, das Outcome dieser kleinen Patienten natürlich dann deutlich besser ist, als wenn man sie vielleicht in einer Klinik belassen muss, die dann eben nicht über die Kompetenzen verfügt, die entsprechenden Krankheiten zu behandeln. Und ein Punkt, den ich gerade angestriffen habe, ist eben der Ersatz dieser Fahrtragerettungsdienst. Wir reden ja bei einem System, im Inkubator von mindestens 100 Kilo. Wir haben natürlich auch noch entsprechende Sauerstoffflaschen dabei. Das heißt, man kommt auf gut 120 Kilo. Die bekommen Sie eben nicht mehr zu zweit mal eben umgesetzt. Dieses Umsetzen ist aber teilweise notwendig, wenn Sie auch über den Luftweg transportieren müssen, also über praktisch den Hubschrauber. Und zum anderen gibt es eben den Rettungsdienst, der einfach den Wagen und die Trage hat. Und sie haben dann eben die Kliniken, die die Transportinkubatoren haben. Und wir haben einen Punkt, der in Deutschland nicht genormt ist. Und das ist praktisch der Punkt zwischen Trage und Inkubator. Nicht alle Fahrgestellmodelle sind mit allen Inkubatoren kompatibel. Es gibt sogenannte Adapterplatten. Aber wenn wir dann über ein Medizinprodukt sprechen, was vielleicht bei 20.000, 30.000 Euro Anschaffung liegt, ist die Frage, muss das der Logistiker besorgen oder muss das der haben, Anführungszeichen, der das Stück gut, also den Patienten hat? Auch da sind wir gefragt als Stiftung, darauf hinzuweisen, vielleicht nochmal Transparenz zu schaffen, über wie groß das Problem eigentlich ist. Aber wenn man mit Leuten vom Fach spricht, kann es passieren, dass wenn man den Landweg hat, den Luftweg und dann in die Klinik, dass man so einen Inkubator 2 bis 3 Mal umladen muss und dadurch wertvollste Zeit verloren geht für die Versorgung des Patienten.
Also muss es entsprechend dann auch entweder ausgestattet sein oder transportabel sein. Ein wichtiger Punkt, Herr von Beesten, ist ja auch gewesen, der Schutz bei Kleinstkindern, die Fontanelle, die ja besonders schutzwürdig ist, weil sie besonders anfällig ist und Sie haben es beschrieben, wenn man in Fahrtrichtung liegt, natürlich unweigerlich bei Bremswirkungen potenziell mit der Fontanelle an den, wenn das Kind in einem Brutkasten liegt, möglicherweise dann an die Scheibe kommt, und auf diese Art und Weise der Querlagerung, kann das vermieden werden oder wird es vermieden?
Es war ein Impuls für uns damals. Natürlich gibt es auch neue Studienlagen. Man hat das Problem, sage ich mal, so in den Griff bekommen, dass es jetzt sogenannte Nestchen gibt. Das heißt, das Kind wird in einem, man kann sich vorstellen, wie früher die Kleinstkinder in einem Art Schlafsack, aber mit den Öffnungen an den richtigen Stellen. Das heißt, auch die Extremitäten gucken raus, es ist mit einer Hand zu bedienen. Und dieses Nestchen wird dann eben an der Platte festgeschnallt. Das heißt, das Kind kann eben nicht mehr so einfach verrutschen. Das gilt sowohl für unseren Art des Quertransports als auch für den Längstransport. Und trotzdem, wir reden über moderne Motoren, wir reden über moderne Bremsen und natürlich über neue Arten von Beschleunigung. Wir sind noch nicht bei dem Thema Elektroantrieb angekommen, weiß ich, jeder, der mal elektrisch gefahren ist, weiß, dass wir eine andere Beschleunigung und auch Bremsverhalten haben. Und da ist unser System, das haben wir dann auf dem Nürburgring auch gut messen können, einfach um Faktor 10 in der Querrichtung besser. Natürlich kommt das an seine Grenzen. Also die Physik kann man eben nicht aushebeln. Und je nachdem, wie stark die Beschleunigung ist, reicht eben der Stellweg nicht mehr aus, aber zumindest gibt es für die meisten Transportszenarien dann eben eine deutliche Verbesserung für den Patienten. Und das ist eben eine kleine Weiterentwicklung, die sich dann durchgesetzt hat. Und noch da, wenn wir Förderer suchen, diese Nestchen sind auch nicht kostenfrei. Und auch da kann man einfach im Kleinen helfen, weil die natürlich dann sozusagen für die einzelnen Größen der transportierten Patientin oder eben auch nach einer gewissen Zeit nach 2, 3 Mal reinigen, eben nicht mehr weiterverwendet werden können aus bestimmten Gründen. Und das ist eben auch ein Kostenfaktor, den wir als Stiftung tragen. Denn bei den Baby-Notarztwagen stellen wir das komplette System, also wirklich Fahrzeug mit allen medizinischen Einrichtungen, inklusive Inkubator, den Kliniken bereit. Das Personal kommt dann vom zuständigen Feuerwehr- und Rettungsdienst und das ärztliche klinische Personal eben aus der Klinik. Es geht ja um Transporte, um das Thema Abholen und da sehen wir an den Einsatzzahlen, gerade bei den Wagen, die wir im Osten im Einsatz haben, wirklich fast ein Transport pro Tag. Und weil wir eben bei diesen Fahrzeugen auch relativ lange Beschaffungszeiten haben, gehen wir gerade den Weg als Stiftung, dass wir eben das wesentliche Element, nämlich diesen Transportinkubator, schon vorher bereitstellen, weil dort die Beschaffungszeiten deutlich kürzer sind. Deshalb sind wir jetzt bei Nummer 18 und uns erreichen eben weitere Anfragen, weil das Thema Babytransport oder neonatologischer Transport eben nicht in allen Rettungsdienstgesetzen einheitlich geregelt ist. Auch sein Punkt, den wir, glaube ich, hier in dieser Reihe schon behandelt haben. Unsere Forderung, dass wir eben auf gleiche hohe Qualitätsstandards sitzen und wir eben neonatologische und auch pädiatrische Punkte, dazu kann man gleich noch eben nicht vernachlässigen, weil das sind die Fälle, die wir, und da kommen wir auch noch zum Thema Wirtschaftlichkeit, sich wirklich auszahlen, wenn wir diese Patienten frühzeitig behandeln können, gut transportieren können und dann eben auch ein gutes Outcome haben, wie man so schön sagt.
Was kostet ein solcher Babynotarztwagen voll ausgestattet? Und Sie sagen ja, die Stiftung übernimmt die gesamten Kosten, Ausstattung, alles noch dazu. Das ist großartig. Und wer möchte ihn haben? Also wer bewirbt sich bei Ihnen bei uns kann ich ja sagen und sagt, Mensch, habt ihr nicht einen Babynotarztwagen? Wir haben gehört davon, brauchen den unbedingt, um unsere kleinsten Patientinnen von A nach B zu transportieren, wenn es mal wichtig ist. Und sie sagen ja auch, einer pro Tag, das ist ja schon viel mehr als anfangs erwartet. Und jeder dieser Transporte, auch das kann man sich ausmalen, ist ja lebenswichtig, auf jeden Fall, wenn nicht sogar lebensrettend. Aber angefangen beim Preis, welche Vorstellung muss ich mir machen um einen solchen?
Ja, wir sind bei Anschaffungskosten, wenn wir vom Fahrzeug, Chassis, Ausbau, Inkubator gehen wir in die Größenordnung 350.000 Euro für ein so ein Fahrzeug. Und dann gibt es natürlich die entsprechenden laufenden Kosten. Es sind natürlich medizinische Geräte an Bord, die gewartet werden müssen. Wir haben Versicherungsthemen, denn das ist nicht mal eben mit der normalen Autohaftpflicht getan, sondern natürlich sind das auch Prämien, die dann aufgerufen werden, dass man sagen kann, dass wir vielleicht nochmal bei ca. 5% jährlichen Kosten sind, grob. Natürlich immer die Frage, wie häufig es genutzt wird, wie die entsprechenden Vorschriften sind, was dann auch die Wartungsthemen angeht. Verbrauchsmaterialien liegen dann bei den Kliniken, weil natürlich das dann auch entsprechend über die Kassen abgerechnet werden kann. Und es reicht von Winterreifenwechsel bis hin zu Inspektionen, kann man sagen, 5% Kosten pro Jahr von diesen Anschaffungskosten, die dann entsprechend zum Tragen kommen. Grob gerechnet.
Und wer Bewerbung? Sind das Unikliniken oder sind das Unikliniken?
Es sind Perinatalzentren Level 1. Wir haben ja durch die Krankenhausreform, die umgesetzt wurde, um es mal so zu formulieren, natürlich hochspezialisierte Kliniken mit bestimmten Fallzahlen. Wir sehen aber auch, und das ist jetzt ein Punkt, der zumindest an uns herangetragen wird, dass natürlich bestimmte Fallzahlen benötigt, um einen bestimmten Level, nicht eins, um etwas weiter drunter halten zu können, sodass die Transporte nicht zurückgehen, sondern man vielleicht sich als Klinik für bestimmte Fälle entscheidet, dann andere Fälle ablehnt, dadurch kommt eine Transportnotwendigkeit und zum anderen vielleicht auch Fälle aufnimmt und dann feststellt im Verlauf, dass man eben doch nicht in der Lage ist, dieses ganz spezielle Problem zu behandeln. Und dann wird eben auch ein Transport, ein Abholen eben notwendig. Und von daher reden wir größtenteils wirklich mit Lehrkliniken, also Universitätskliniken, die naturgemäß genau dieses Interdisziplinäre haben und da natürlich Querweg durch die Republik, muss man so sagen. Also von daher Kliniken, die ganze Bundesländer versorgen, wie die Uniklinik Saarlands in Homburg zum Beispiel, aber eben auch Uniklinik in Leipzig oder eben jetzt da, wo unser neuestes Fahrzeug dann hinkommt, hoffe ich Mitte des Jahres nach Stuttgart, ans Klinikum Stuttgart, was dann praktisch entsprechend den Großraum Stuttgart versorgt, natürlich da auch als Maximalversorger genau diese Kompetenzen anbietet, um eben auch schwerwiegende Verläufe dort eben gut behandeln zu können.
Klinikum Stuttgart ist ein gutes Stichwort. Das Klinikum Stuttgart habe ich mal besucht, um eine andere Errungenschaft der Björnsteiger-Stiftung auch mir anzuschauen und mich mit den beteiligten Ärzten darüber und Ärztinnen zu unterhalten, wie dieses neue Fahrzeug den Alltag prägt. Dabei handelt es sich um sogenannte Medical Intervention Car, kurz genannt MIC. Was hat es damit auf sich?
Ja, das MIC ist wirklich ein hochspezialisiertes Einsatzfahrzeug und man kann sich vorstellen, dass wir damit eben Wissenschaft untersuchen, wie wir die Lücke zwischen diesem klassischen Notarztsystem, was wir alle kennen, das heißt, es gibt den Rettungswagen in bestimmten Indikationen oder auch Stichwörtern, kommt eben der Notarzt dazu und eben dieser hochspezialisierten klinischen Leistung schließen können. Und es ist eben in dem einen Fall bei Babynotarztwagen transportieren wir den Patienten. Hier ist es so, dass wir klinische, hochspezialisierte Mediziner zum Einsatzort bringen, um eben bei komplexen Reanimationen, bei ECMO-Therapien, bei hochkomplexen Polytraumata, sozusagen bei vielleicht bei Volumenverlust, also bei Stich- oder Schusswunden, Blutvolumen zu geben, um dort eben als Add-on, und das ist uns auch ganz wichtig, wir wollen nicht das klassische Notarztsystem ersetzen, sondern wir bringen praktisch Leute, die klinisch tagtäglich, mehrfach am Tag mit bestimmten Indikationen zu tun haben, sei es sozusagen den Beatmungsapparat bei Kindern, weil in Stuttgart haben wir ja neonatologische, pädiatrische und ich sag mal Erwachsene, die eben versorgt werden können, die sich eben damit beschäftigen und eben im Team vor Ort eine Lösung finden. Auch ganz wichtig, Wir reden immer vom Fahrzeug, aber so ein Fahrzeug ist auch ein Prozess. Neben dem ganzen regulatorischen haben wir dieses Fahrzeug eben auch bekannt gemacht, Zoom-Sessions gemacht. Das Fahrzeug war auf den Rettungswachen und es war immer die Aussage, wir wollen, oder die Ärzte wollen auf Augenhöhe zum Einsatzort kommen. Es gibt ja schon einen Notfallsanitäter, der da ist. Es gibt vielleicht schon einen Notarzt, der da ist. Und es geht nicht darum, nach Wort zur Seite, wir sind da, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt ungefähr, sondern im Team zu entscheiden, ob eine bestimmte Maßnahme sinnhaftig ist oder nicht. Und das zahlt sich gerade wirklich aus, was die Akzeptanz angeht, was auch die Anfragen aus anderen Städten in Deutschland nach einem solchen System angeht. Aber Kernvoraussetzung dafür ist natürlich eine Klinik oder eine klinische Infrastruktur, die genau diese Expertise und eben auch am Einsatzort bereitstellen kann. Und um dem vorwegzugreifen, wir schauen uns aber auch an, ob sowas nur in urbanen Geografien notwendig oder möglich ist umzusetzen oder wie sowas dann eben auch in, sag mal, ländlichen Gebieten eben auch expandieren kann. Deshalb schauen wir eben auch, gibt es Erkenntnisse beim Thema Ausbildung, beim Thema Ausstattung und die wir dann eben ableiten wollen und schauen, kann man so ein Thema vielleicht wirklich in ein Papier packen, um Mindestanforderungen zu definieren und daraus abgeleitet dann eben auch entsprechende Erweiterung beim Thema Ausbildung oder auch praktische Anleitung. Und das Feedback, was wir bekommen über die MIG-Ärzte oder auch jetzt ganz neu über den sozusagen Kindernotfallteam ist, dass wenn man zusammen am Patienten dann eben, ich nenne es mal, arbeitet, dass es eben nicht nur für den Patienten ein Mehrwert ist, sondern eben auch für die anderen Kräfte, die dann in der Praxis angeleitet werden und beim nächsten Mal sich vielleicht dann in der Lage sehen, ich nenne es mal, aus der Komfortzone rauszukommen. Ich rede nicht davon, dass vielleicht Equipment fehlt, aber es geht darum, vielleicht bestimmte Sachen noch anwenden zu können. Und das deckt sich auch mit Umfragen. Die Studie läuft, glaube ich, noch, von daher würde ich da nicht vorweggreifen, aber das ist auf einem Kongress in Koblenz vorgestellt worden von den Notfallgurus, mit denen wir auch zu tun haben. Was macht Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, Notärzten wirklich Angst vor Ort? Und das sind eben die ganz seltenen Fälle, nämlich die Kindernotfälle, vielleicht auch entsprechende Vorfälle mit Schwangeren oder eben auch Reanimationen bei Kindern. Und da verlässt man seine Komfortzone, obwohl man vielleicht es mal einmal gesehen hat, gelernt hat. Und ich glaube, wenn dann jemand kommt, der es täglich macht, jemanden anleitet, hat so ein Fahrzeug einen viel größeren Impact als nur vier Räder, die auf der Straße relativ schnell von A nach B fahren.
Weil es noch anders ausgestattet ist, weil es natürlich, das haben Sie erwähnt, das fand ich sehr spannend bei meinem Besuch im Klinikum Stuttgart, sich ja auch zusammensetzt aus verschiedenen Menschen, Fachbereichen im Endeffekt. Ja. Säuglinge, Kleinstkinder, Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene und Anästhesisten, die im Team gemeinsam für diesen MIG oder MIG-Einsatz zusammenarbeiten. Das ist hochspannend und macht auch den Kern aus. Aber was ist auf so einem MIG, was auf einem herkömmlichen Rettungswagen nicht ist?
Nehmen wir drei Punkte. Es ist halt ein ECMO-System, also ein System, eine externe Herz-Lungen-Maschine, die entsprechend mit Kanülen dann eben verhindert werden kann. Aber auch da ganz wichtig, diese Entscheidung, ob man diese Maßnahme einleitet, passiert vor Ort im Team. Wenn nicht sichergestellt ist, dass der Patient unterbrechungsfrei, vielleicht durch Ersthelfer oder andere Anwesende oder vielleicht auch die entsprechende anderen Rettungskräfte komplett reanimiert worden ist, dann tritt man zurück. Ist natürlich auch das Thema Prognose ist da wichtig. Das ist ein Punkt. Dann natürlich das Thema Blutprodukte an Bord zu haben und gewisse chirurgische Sachen, die eben vielleicht das Öffnen des Brustkorbes, weil es auch ein sehr, sehr seltener Fall mit sich bringt. Und eben nicht nur das Equipment, sondern die Personen dabei zu haben, die genau damit tagtäglich in der Klinik, im klinischen Alltag zu tun haben und es eben aus den praktischen Erfahrungen heraus anwenden können. Qualifiziert sind es vielleicht alle, aber das Thema wirklich praktische Erfahrung ist ein Punkt, der eben da entscheidend ist.
Das ist im Grunde die Frage, welche Erfahrungen, welche Anforderungen muss ein solches MIG-Team haben?
Das ist eine gute Frage, weil wir werden Ende des Jahres einladen. Wir haben vier verschiedene, zumindest unser Kenntnisstand, vier MIG-Projekte, nenne ich es mal, in Gießen, in Kaiserslautern, in Heidelberg und das Projekt, was wir in Stuttgart unterstützen. Wir stehen mit allen, auch die stehen untereinander in Kontakt. Alle sind aus intrinsisch motivierten, hochspezialisierten Medizinern entstanden, regional immer ein bisschen anders, anderes Fahrzeug, eine andere Ausstattung, anderer Einsatzschwerpunkt, andere Einsatzzeiten. Und was wir eben als Stiftung anregen wollen, ist, dass wir den Namen MIG einen Rahmen geben und gemeinsam eben mit den Medizinern definieren, was macht ein MIG denn aus? Was muss denn auf dem Fahrzeug sein? Sollte zum Beispiel eine Regelausrüstung eines Notarzt-Einsatzfahrzeuges an Bord sein oder reden wir eher davon, dass wir nur Add-ons dabei haben, die eben der Regelnotarzt nicht dabei hat? Das ist auch wichtig, um Akteuren, die den Regelnotarztdienst betreiben, nicht das Gefühl zu geben, jetzt kommt das MIG und wir können es besser, wir im Sinne von des Projektes oder die Mediziner, sondern dass man eben bei Komplexsituationen als Unterstützung eben dahin kommt. Das ist eine Punkt. Und dann kommen wir zum Thema Ausbildung. Kann diskutieren, wir haben das Thema Facharzt für Notfallmedizin, gibt es so in Deutschland eben nicht. Gerade gestern kam die Forderung aus der Bundesvereinigung der Medizinstudierenden nach genau so einer Facharzt-Ausbildungslinie, weil man nur an verschiedenen Stellen im Studium damit konfrontiert ist, nicht durchgängig. Darüber kann man sicherlich diskutieren. Und man kann auch kritisch sagen, jeder Pilot muss entsprechende praktisch Stunden nachweisen, muss sich rezertifizieren lassen. Auch da sind Punkte, die wir gerne mit den Medizinern besprechen wollen. Wie muss denn die Zusatzqualifikation aussehen? Wie lang muss die klinische Erfahrung in welchen Bereichen sein, um auf einen MIG mitzufahren? Und wie sollte auch eine Rezertifizierung aussehen? In welcher Art und Weise, wer zertifiziert denn eigentlich einen Standort, der sich MIG-Standort nennt? Und das sind Punkte, die wir gerne dann Mitte November mit nicht nur den medizinischen Beteiligten, sondern eben auch mit den Trägern des Rettungsdienstes, mit den anderen Partnern des Rettungsdienstes besprechen wollen. Und natürlich als Punkt auch, wie kann man so ein Projekt nach einer Projektlaufzeit von 2-3 Jahren auch in den Regelbetrieb, also beim Thema Refinanzierung überführen. Und das ist ein Punkt, den wir uns gerade in Stuttgart auch sehr intensiv anschauen.
Wer zahlt heute die Anschaffung und Ausstattung eines MIG?
In Stuttgart ist es so, dass wir für 3 Jahre die kompletten Kosten übernehmen. Das heißt Fahrzeug, Ausstattung, Wartung, ich habe es schon erwähnt. Aber also auch
die Bernsteiger-Stiftung.
Ja, Bernsteiger-Stiftung, genau. Aber auch eben die Personalkosten. Denn uns war sehr, sehr wichtig, dass wir nicht den Eindruck erzeugen, dass das MIG rausfährt und ein Neonatologe dann wirklich übertrieben aus dem OP verschwindet, um auf den Einsatz zu gehen. Sondern es ist so geplant, dass die Ressourcen, wenn sie MIG-Dienst haben, eben nur MIG-Dienst haben. Und wenn kein Einsatz ist, genau diese Fälle, wir sind bei über 650 Einsätzen in den letzten 15 Monaten, eben auch wissenschaftlich analysieren. Und jetzt im zweiten Schritt werden wir sie auch wirtschaftlich analysieren, um eben nach Ende des Projektes, Ende nächsten Jahres eben auch eine Empfehlung geben zu können. Was lohnt sich? Was lohnt sich halt wirklich? Welche Einsatzstichworte mit welcher Expertise, mit welchem Aufwand haben dann noch eine Prognose, wo wir sagen können, das ist ein Punkt, den die Allgemeinheit, und davon reden wir dann bei Übernahme der Kostenträger, sich dann eben auch leisten kann.
650 Einsätze in 15 Monaten sind viel mehr, als man angenommen hat. Das spricht auch für den Erfolg des MIG. Jetzt werden sich trotzdem ein paar unserer Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage stellen, Mensch, so viel Geld und für solche Spezialfahrzeuge, ist das nicht eigentlich viel zu teuer? Ist das ein Gedanke, den Sie nachvollziehen können und was entgegnen Sie solchen eher kritischen Geistern?
Das Thema Wirtschaftlichkeit, weil wir eben komplett spendenfinanziert sind, ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges für uns. Und wir haben jetzt in Stuttgart mit dem MIG eine Einsatzgesamtheit nächstes Mal erreicht, wo wir anfangen werden. Und anfangen werden heißt nicht, dass wir es vorher nicht praktisch analysiert haben oder die Daten erfasst und erhoben haben. Wir haben die Daten. Und wir gehen jetzt wie folgt vor auf 2 Ebenen. Punkt 1, wir tragen wirklich alle Kosten zusammen. Von der Anschaffung des Fahrzeuges, die laufenden Kosten, die Personalkosten, die Gerätschaft, das Verbrauchsmaterial, sodass wir in der Lage sein werden, operativ und ich sag mal gesundheitsökonomisch zu betrachten, wie teuer war der Einsatz bei folgender Indikation, also beim Herz-Kreislauf-Stillstand oder bei dem Verkehrsunfall oder vielleicht bei der Stichverletzung. Das heißt, wir werden einen Euro-Cent-Betrag pro Einsatz haben. Und die zweite Ebene, die wir uns anschauen, und das ist ein Punkt, wo wir wirklich auch einen Gap haben in Deutschland, ist, wir werden uns anschauen, wie für den Patienten das Outcome gewesen ist. Und das heißt nicht nur, wie lange, sondern auch wie gut dieser Patient noch weitergelebt hat. Und dann kann man beides in Zusammenhang setzen. Und das wird passiert gerade mit diesen beiden Modellen und den Fallzahlen. Natürlich müssen wir immer, Sie haben es erwähnt, wir haben Kleinkinder, Säuglinge und Erwachsene. Das heißt, wir vermischen das nicht, sondern wir gucken sehr, sehr genau hin, wo es eben einen entsprechenden Impact hat. Und das werden wir aufbereiten und das werden wir auch sehr transparent machen. Wir haben nächstes Jahr wieder unseren Rettungsdienstkongress. Da wird sicherlich das ein wesentlicher Punkt sein. Es gibt verschiedene andere medizinische Fachkongresse. Wir werden sicherlich zwischendurch was veröffentlichen. Und der Punkt ist eben, man sieht durch die Anschaffungskosten. Aber wir haben gerade in Deutschland ein Riesenthema beim Thema Pflegekosten. Das sind die Pflegekosten des normalen Alterns und vielleicht den normalen Punkten, die die Leute erleiden. Wir reden hier aber vielleicht von Unfallopfern oder auch anderen Patienten. Und wenn wir da neurologische Schäden verhindern können, indem wir die medizinische Expertise viel früher anbringen, muss man es eben volkswirtschaftlich betrachten. Und der Punkt ist, wie ich gerade meinte, dass wir es uns sehr, sehr schwer machen in diesem Land. Ich nenne es mal, im Marketing spricht die Patienten-Journey. Fängt euch bei Prävention an. Jeder kennt die Angebote vielleicht der Krankenkasse, Thema Sport, Ernährung und Rückengymnastik, weil sie wissen, wie teuer das später wird. Und wir machen es praktisch in der Notfallmedizin, dass wir uns Präklinisch angucken. Und dadurch, dass wir natürlich dann Maximalversorger haben, kann man dann eben auch sehr, sehr gut bewerten, wie das Outcome gewesen ist. Natürlich wird es schwierig, wenn Personen dann in eine Reha müssen und man sie dann nochmal begleitet über 6, 12 Monate. Auch das ist vorgesehen in der Studie, dass man eben nicht nur sagt, mit der Entlassung, sondern eben auch den Patienten begleitet, wenn der Patient einwillig natürlich auch nur dann, um eben eine komplette, transparente Sicht zu haben, welcher Euro, das ist ein Punkt, den wir, glaube ich, seit Gründung mal mit D-Mark gemacht haben, wie viel bringt eine D-Mark, die ich vorher investiere in das System, hinten praktisch für den Patienten. Jetzt sind wir im Euro-Zeitalter angekommen, wir sind im Datenzeitalter angekommen und wir sind bei Hochleistungsmedizin angekommen. Und das war ein Punkt, den wir uns sehr, sehr genau angucken, um, da kommen wir zum Punkt, eben unseren Förderern sagen zu können, was bringt dein Euro, was bringt deine 10 Euro, was bringt deine 300.000 Euro, die du uns spendest für Fahrzeuge oder für andere Themen.
Herr von Biesten, die Björn-Steiger-Stiftung kümmert sich ja auch sehr stark um die Fortentwicklung des Rettungswesens, des Rettungssystems. Sie haben es erwähnt, Digitalisierung ist ein wesentlicher Punkt, Standardisierung ist eine Forderung und wir schauen oft in andere Länder. Österreich ist immer ein Beispiel für positives Wirken in diesem Feld, aber auch die skandinavischen Länder. Es gibt auch Länder wie Spanien, Portugal, die auch Fortschritte gemacht haben, zumindest im Digitalen, die wir uns zum großen Teil noch gar nicht vergegenwärtigt haben und ziehen auch an uns vorbei. Selbst Länder wie Slowenien sind weiter in diesem Fall. Wie steht es denn eigentlich mit den spezialisierten Rettungswagen im internationalen Vergleich? Gibt es Länder, die, das klingt ja schon sehr weit, was Sie beschrieben haben, Bibi Notarztwagen, MIG, gibt es Länder, die ähnlich weit sind wie wir und können wir vielleicht sogar von dem einen oder anderen etwas lernen?
Ich möchte es nicht wieder auf Österreich praktisch referenzieren, aber dadurch, dass wir mit dem MIG in Wien auch im Austausch stehen, gibt es auch in anderen Ballungsgebieten, muss man sagen, solche Systeme.
In Österreich.
Auch da versuchen wir, in Österreich, in dem Fall Wien, auch da versuchen wir natürlich, jetzt mal erstmal aus Deutschland heraus, weil wir ein deutsches System haben, dass wir in mehreren Zentren, also Multicenter-Studien machen, um eben diese Kosten zu vergleichen. Es gibt einen Austausch auf der medizinischen Ebene, das heißt, entsprechende Symposien werden gemeinsam veranstaltet. Und in anderen europäischen Ländern ist es schon so, und das ist ja auch ein Punkt von uns, dass man natürlich den Regelrettungsdienst schon sehr stark von sogenannten Low-Level-Einsätzen entlastet hat. Und natürlich kann auch ein gut ausgebildeter Notfallsanitäter sehr, sehr viel mehr machen als das, was jetzt vielleicht oder sie zurzeit macht. Das ist ein Punkt, wo wir systemisch einfach die Expertise, die jetzt schon da ist, viel besser einsetzen können und eben nicht, wir haben eine hohe Churnrate bei der entsprechenden Arbeitnehmerschaft in dem Bereich. Wir haben teilweise eine Frustration eben auch, weil man eben diese wertvolle Ressource falsch ansteuert. Wir haben die Reform der Notfallversorgung in der Hoffnung, dass die Kassenärztevereinigung, die F6, F7, die hoffentlich die meisten Zuhörer können, endlich mal standardisiert abfragt und sagt, na, das ist jetzt nicht lebensbedrohlich, es kommt jemand vorbei in definierter Zeit. Unsere Empfehlung ist ja, dass man die Bürgerinnen und Bürger in die Hand nimmt und eine Art Gesundheitssystem-Lotsen zur Verfügung stellt. Wenn man das alles zusammenpackt, wird nämlich das, was wir haben, an Ressourcen deutlich besser genutzt werden können. Und vielleicht werden wir auch feststellen, dass wir diese hochspezialisierten Geschichten wirklich nur in Ausnahmefällen uns erlauben können. Dort, wo wir halt eine hohe entsprechende Anzahl von Bewohnern haben. Und ableiten können wir dann vielleicht nur für den ländlichen Bereich. Denn ich sag mal so, ein bisschen angelehnt an ein Zitat von früher, wenn ich einen Scheißprozess habe und digitalisiere, bleibt es halt ein scheiß digitaler Prozess. In dem Fall, wenn ich vorne eine Leitstelle schon nicht richtig abfrage und keine telefonische Reanimation anbiete und keine Ersthelfe-App habe, dann kann ich 100 Mix in Deutschland haben. Die werden immer zu spät kommen. Und deshalb schauen wir uns ganz genau an, wenn wir Anfragen bekommen, wie sieht das Beginn der Rettungskette vorne aus? Macht es Sinn, Perle nochmal hinzuwerfen, wenn ich vorne schon relativ qualitativ minderwertigen Input habe? Das ist ein bisschen sehr plakativ, aber manchmal hilft das ja weiter zu verstehen, dass wir uns sehr, sehr genau anschauen, wo wir solche Systeme einsetzen und auf gar keinen Fall Mängel, die vorne passieren, versuchen hinten zu heilen. Das macht keinen Sinn. Das würde dann auch entsprechend bei der Betrachtung der Fälle, die ich gerade skizziert habe, dann auch sehr, sehr schnell zum Vorschein kommen. Und da sind andere europäische Länder deutlich weiter. Ich habe noch kein Ergebnis davon, aber der Kollege war in Wales, was das Thema im Abfrage im Taste-S-Vereinigung angeht. Wir haben in Frankreich Systeme, die wirklich zu Notfällen fahren und wo der Landesfinanzminister auch bei Nicht-Notfällen Nein sagen kann. Unsere Ressource bekommt ihr nicht, das müsst ihr anders lösen. Und das sind Punkte, da sind wir noch wirklich deutlich von entfernt.
Zum Abschluss. Sie beschäftigen sich ja persönlich schon seit Jahren mit den innovativen Bereichen des Rettungswesens und suchen immer nach neuen Möglichkeiten, finden auch interessante Sachen, die sie dann in Projekte überführen und dann auch einsetzen. Zwei Beispiele haben Sie genannt. MIG ist ein ganz herausragendes davon. Was treibt Sie persönlich an, Herr von Besten, sich für diese Dinge einzusetzen?
Ach, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, persönlich sagen, dass man einfach Impact erzeugt. Ich hatte heute das Gespräch mit Leverkusen. Wir sind seit 3 Wochen dort aktiv. Wir haben jetzt schon einen Einsatz pro Tag. Wir haben uns ein Phasenmodell vorgegeben, dass wir wirklich nur montags bis freitags in der Tagesschicht verfügbar sind. Es gibt jetzt schon Anfragen aus Nachbarkreisen zu anderen Uhrzeiten. Das heißt, es bekommt eine Dynamik. Und es ist nicht die Dynamik, weil man nicht überzeugt ist, dass das jetzt System schlecht ist, sondern man hat eben Fälle, und es sind sozusagen wenige Fälle, bei denen man einfach eine andere Expertise braucht, um das Beste für Patienten rauszuholen. Und da als Stiftung oder als Mitarbeiterstiftung in der Lage zu sein, das pragmatisch umzusetzen und vielleicht dem System zu zeigen, dass es sich für alle Beteiligten lohnt, für den Patienten allemal, für die Mediziner, die sehen, wir haben eine Lücke sowieso, und für den Kostenträger, weil der die gesamte ganz platte wirtschaftliche Rechnung sieht und sagt, wenn ich vorne investiere, reduziere ich die Kosten. Und mein Antrieb ist immer, ich hatte die Chance jetzt vorgestern an der Uniklinik Homburg kurze Führung durch die Neonatologie zu bekommen, wo man einfach sozusagen also wirklich nur den Hut ziehen kann für das, was die Mediziner, die Pflegekräfte dort leisten. Und ich sage immer, wenn wir einen kleinen Patienten retten, das könnte der nächste Visionär sein für dieses Land in ein paar Jahren, vielleicht die nächste coole Erfindung machen. Und dann hat es sich alle Male gelohnt. Und das ist ein bisschen der Punkt, der uns antreibt. Und diese Güter, wir sind nicht am Ende, wir lernen gerade und wir sind ergebnisoffen. Es kann auch sein, dass es halt in manchen Gegenden wenig Sinn macht, bei manchen Indikationen gar keinen Sinn macht. Und bei anderen haben wir vielleicht was übersehen, sagen, das ist eigentlich der Punkt und ein schwarzes Deck gewesen, den wir gar nicht gesehen haben. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal investieren.
Klasse. Herr von Besten, ich danke für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.